21. Kapitel. Die drei Herren kehren kurz vor dem Abendbrot zurück, das erst angerichtet werden muss. Man sitzt gemütlich im Salon von Juanita und erzählt von dem, was man am Nachmittag erlebte, als die Türe stürmisch aufgerissen wird. Herein kommen die vier Hochzeitsleute, strahlenden Gesichts. »Da staunt ihr«, ruft Marita fröhlich und fällt nacheinander den Eltern Wilmut, Juliane und Petro um den Hals. »Was ist mit euch los?«, fragt der Vater. »Wir denken, ihr seid über alle Berge und nun?« »Sind wir aus den Bergen wieder hier?«, lacht Roberto. »Lasst es euch erzählen.« Man rückt die Sessel eng zusammen und er beginnt mit bester Laune. In einem gar nicht weit entfernten Waldcafé besprachen wir die weite Reise. Unser Küken, er meint die Schwester, hat mehr zurück als vorausgeschaut und sagte, schade, dass wir den letzten Abend mit den lieben Gästen nicht vereint verbringen. Die Hochzeitsreise reißt nicht aus, aber Wilmut fliegt schon morgen fort und da wäre eigentlich es am schönsten, wenn wir, sekundiert Irina. Die Wagen wendeten, fällt Ernestino ein, bleiben diesen Abend noch zu Hause und fahren morgen fort. Auf, zurück, riefen wir. Und nun sind wir da. Roberto blickt die Runde an. Oh, die jungen Leute, denkt der Minister. Was geben die uns Alten für ein Beispiel auf? Den Gedanken hegt ein jeder. In den Augen spiegelt sich die Freude, dass zumal der Priesterarzt zutiefst die Freude fühlt, ist nicht verwunderlich. Herzlich sieht er diese Jugend an, als er sich vernehmen lässt. Was ihr getan habt, könnt ihr noch nicht gleich erfassen. Ihr seid mit reichen Herzen heimgekehrt, nicht allein ins äußerliche Elternhaus, vielmehr in das Haus des Vaters, das nicht auf dieser Erde ist. Die berechtigte Freude über eure Hochzeit und die Reise habt ihr dran gegeben und habt so das Geistige über alles Weltliche gestellt. Gott segnet euch dafür. Nach dem Abendessen werden wir noch mancherlei besprechen und was ihr daraus mit auf euren Weg des Lebens nehmt, wird eure Tage bis an euer Lebensende reich mit Gottes Gnade füllen. Oh, auch wir, sagt Biokana ernst, lassen uns von Gottes Gaben füllen, damit wir bis zum Ende unserer Erdentage unter seiner Gnade bleiben. Juanita schaut auf ihre Hände, die sie im Schoß gefaltet hat. Juliane greift nach ihres Mannes Hand und dieser nickt. Dass es für uns so werden möchte, denn ob es mir gelingt, ich bejahe es nicht voll, bloß Gottes Güte kann es mir bescheren. Das tut sie ganz gewiss. Wanger sieht die Freunde an. Gottes Güte ist Barmherzigkeit, die sie kennt für alle, die Erlösung, um von jeder Trennung frei zu machen, die uns scheiden mag von Gottes Liebe. Wer ihr vertraut, dessen Glaubens- und auch Lebensgrund ist jener Fels, auf welchem das Kreuz Christi steht. Ein Diener meldet, es sei angerichtet. Im Hause Biokana wurde nie geschlemmt. Es gibt ein gutes Essen, das auch das Personal erhält. So ruhte darauf schon ein Segen, aus dem die Wege dieser Menschen sich zusammenfanden. Die Leute sind erstaunt, die zwei jungen Paare vorzufinden. Die gern orakelnde Köchin sagt, kein gutes Zeichen, die Ehen gehen auseinander oder es passiert etwas. Hör auf, alte Schachtel, schimpft der Aufwartdiener, der gerade neue Platten holt. Du hast keine Ahnung, weshalb sie heimgekommen sind. Da Herr von Wanger morgen reisen muss, wollten sie am letzten Abend bei ihm sein. Ich war kein guter Christ in letzter Zeit. Na ja, ist meine Sache. Aber deine Unkerei ist fehl am Platz. Gib den Kaffeesatz, aus dem du deine Sprüche nimmst, zur Abfalltonne, wo er hingehört. Fort ist er, mit vollen Händen, den nicht gerade guten Blick der Köchin übersehend. Die übrigen Leute lächeln. An sich ist die Köchin nett und ihre Wahrsagerei nimmt man sowieso nicht ernst. Nach der Mahlzeit geht man in den kleinen Saal, in dem auswärtige Kunden bewirtet werden. Der Kamin ist angezündet, die Abende werden kühl, durch ein Fenster lässt die köstlich frische Luft herein. Der Saal liegt im ersten Stockwerk, die Fenster gehen zum hinteren Teil des Parkes hinaus. Es kann also keiner lauschen. Erst erzählt man sich so einiges, was der Tag erbrachte. Roberto ist, wie der Ingenieur Orsani, ganz aus dem Häuschen, als er vom Abschluss der Erfindung hört. Dachte nicht, dass er es schafft, wendet er sich an den Vater. Aber so verbissen wie der ist, der ruht nicht eher, als bis er das Erstrebte hat. Mit wie viel findest du ihn ab, lieber Papa? Er will nichts, und das hebt ihn ganz besonders hoch. Immerhin, ich hörte schon herum, er muss noch seine Eltern unterstützen, also werden wir ein Häuschen bauen, wo er mitsamt den Seinen wohnen kann. Die Steuern gehen zu Lasten des Betriebs. Seine Assistenten werden einen Fond erhalten, sobald die zwei Erfindungen in ihren Produktionen angelaufen sind. Ich verstehe vom Weltkram nichts, sagt Wanger, doch wünsche ich dafür das Beste. Von wegen nichts verstehen von diesen Dingen, mit denen sich die Welt zusammenkittet, schmunzelt Petro. Bin ich mit eigenen Augen anders informiert? Ich auch, fällt Roberto ein, und Marita sowie Ernestino bekräftigen es. Was du bei den Negern leistest, sagt Cruciano, ist allerhand, wenn auch kleine, kümmerst du dich doch um die Betriebe und als Arzt kittest du ganz schön. Na mal langsam, fällt Wanger ihm ins Wort. Überwältigend ist mein Weltkram nicht. Auch meinte ich ja nur, dass ich von den großen Weltgeschäften keine Ahnung habe. Ein Glück, ich brauche dies auch nicht. Du hast dafür ganz andere Ahnung, lieber Onkel Wilmut. Marita streichelt seine Hände. Mein Maiglöckchen duftet wieder lieblich, und den Duft nehme ich in meinen Urwald mit. Die Neger werden sich daran erfreuen. Was Roberto mir erzählte, sagt Irina, hat mir angezeigt, um was es wirklich geht, wenn wir unser Leben leben wollen. Ich werde heute Abend vieles hören, was ich nicht verstehen kann. Vielleicht? Nicht vielleicht, Irina. Wanger sieht sie freundlich an. Jene Dinge fern der Welt, das ewige Licht, sind nicht leicht aufzunehmen. Der Mensch ist weltverhaftet, was kein Fehler ist, solange er der Welt nicht frönt. lässt er seine Seele darben, indem er Gott in einen Winkel stellt. Ich meine dies, wenn er sich mit Gott um nichts befasst, dann natürlich ist das Weltliche die Herrin seiner Seele, und diese Frohn kann schrecklich sein. Wer sein Ich in Gottes Vaterhände legt, der erhält aus ihnen jeden Tag voll Segens. Es ist zu lernen, auch wenn erst wenig zu erkennen ist. Unser Geist ist fähig, jenes Tiefste zu begreifen, das die Gottheit ihren Kindern offenbart. Und das ist gewaltig. Ob unsere Seele, aus der wir menschlich das Bewusstsein nehmen, dieses Tiefste ganz erfasst oder nur ein Teilchen, viele auch gar nichts, ist unserem Willen überlassen. Das ist jener Willensteil, der an nichts gebunden ist, mit Vorsicht zu betrachten, nicht einmal an Gott. Da aber unser Können und Vermögen seine Gaben sind, ist auch dieser Teil der Willensfreiheit uns zum Heil an den geheimen Segen angebunden, den Gott über seine Werke streut. In dieser Freiheit kann man glauben oder nicht, kann gut und böse sein. Eines ist jedoch daran befestigt. Die Folge unseres Tuns und Lassens bleibt nicht aus. Wir sind in nichts befreit, weil die Folge lehrt, was zu unserem Nutzen, was zum Schaden ist. Wer die Seelenaugen vor dem Schaden schließt, sollte sich nicht wundern, wenn die Folge ihm die Rechnung präsentiert. Mancher Gläubige, ihrer gibt es viele, schwärmt von seiner Freiheit, die Gott dem Menschen garantieren muss. Und was tun sie denn mit dieser selbsterdachten Freiheit? Der Gläubige missachtet dadurch die Gebote Gottes. Das bleibt ein Fragment, wenn man Gott und die Gebote scheidet, die nie zu trennen sind. Gibt Gott die Gebote, dann kann man ihn nur lieben, an ihn glauben, indem man das, was er in wunderbarer Weisheit anempfiehlt, befolgt. Und wie sieht es aus? Das Unser Vater hat die Bitte. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Soll Gottes Wille souverän geschehen, so kann unser kleiner Wille, den wir erst von Gott empfangen haben, niemals über Gottes Willen gehen. Würde gelten, was leider viele predigen, Gott müsse unseren freien Willen respektieren, dann hat der Heiland diese Bitte ganz umsonst geprägt. Schwerer wiegen jene Worte, von dem Jesus um der Menschen willen und für sie als Sohn der Menschen sprach. Wer den Willen des Vaters tut, so trinke ich den Kelch, dein Wille geschehe. Ich suche nicht meinen Willen, sondern des Vaters Willen. Stark hervorgehoben, dass das der Herr allein der Menschen wegen redete und nie für sich. Er war ja selber Gott. Hierin zeigt der Heiland uns den Weg, soll unser Wille Gottes Früchte tragen. Betrachten wir doch unser Leben konsequent. Man muss schaffen, um zu leben, muss sich gegen Frost und Hitze kleiden, man muss essen, trinken, schlafen. Hinter allem, was das Leben heißt, steht ein Muss. Wo herrscht da der unbegrenzte freie Wille, von dem man gar so gerne jubiliert? Erfüllen wir die Lebensmussgesetze nicht, dann gehen wir zugrunde, und zwar nicht nur leiblich, wie die meisten Leute denken. Unsere Seele, das Gehäuse aus dem Licht, prädominiert in der Materie. Sie erduldet mit des Leibes Freud und Qual. Nur der Geist, die Lichtessenz, ist frei, und das aus einer Gnade, die wir niemals ganz erfassen werden. Mit ihr erhält der Geist sich seine Seele, den lichtätherischen Leib, der nicht vergeht. Die Lebensgrundgesetze nicht beachtet, zerstört die Bindung an das Licht. Das Licht des Schöpfers Urzentrale bleibt. Doch die Freiheit von Gott hinzugegeben ist das köstlichste Geschenk, das er uns gab. Die Dankbarkeit dafür wurzelt in den Worten: Vater, dein allein heiliger Wille geschehe in allen meinen Lebensdingen. Dann sind wir wirklich frei, nämlich von uns selbst, und stehen unter Gottes Schirmherrschaft der Gnade. Wanger schiebt eine kleine Pause ein. Im Nebenzimmer durfte sich das Personal versammeln, um mitzuhören. Alle sind gekommen, sogar die orakelnde Köchin, die jetzt klein geworden ist und Zeit ihres Lebens ihren Kaffeesatz vergisst. Als du damals kamst, sagt der Fabrikant, hattest du vom Tod gesprochen. Ich war krank und du, lieber Wilmut, hattest mir geholfen. Seitdem fühle ich höchst selten was am Herzen, nur bei Aufregung. Nicht immer zu vermeiden, mein Lieber, hebt Alfons eine Hand, als der Doktor lächelnd wehren will. Wenn ich meinen querulanten Kankia ertragen muss, dann geht mal eben meine Galle hoch. Zum Glück ist's fast der Einzige, der einen Widerhaken hat. Immerhin belastet es. Kann ich verstehen, mischt sich Petro ein. Denke ich an meinen lieben Mestosani, sagt er sarkastisch. Wie er unserem Wilmut einen Stuhl für Delinquenten zugeschoben hat, da ging mir schön die Galle hoch. Wanger nickt dazu. Auch auf meiner Arbeitsstätte gibt es Dinge, die mir das Herz schlagen und den Kopf erhitzen lassen. Doch ich muss mich überwinden, um mit ruhigem Blut die Dinge abzuwehren, die den Weg ins Licht verdunkeln können. Und ihr, meine Freunde, werdet es noch völlig lernen. Dem Menschen ist es nicht ganz leicht, sich zu bezähmen, seine Hitze, die man anderen in ihr Schuldbuch schreibt, zu kühlen. Wie leichtsinnig wird gesagt, der andere, und deckt damit die eigenen Fehler zu. Wer sich aber unter Gottes Güte stellt, sucht bei sich selbst das ungenügend. Ich möchte den gern kennenlernen, der ohne Hemmung sagen könnte: Ich finde bei mir keine Schuld. Ich flechte ein. Ein Römer hat den Herrn erkannt, wie wenige des Volks, in dem Gott seine Wunder tat. Pilatus sprach viermal: Ich finde keine Schuld an ihm. Das war berechtigt. Denn Jesus war Gott selbst. In ihm gibt's keine Schatten, da gibt's bloß Licht im Licht. Bei euren Herzattacken spricht Wanger heiter, sieht es anders aus. Unbeschadet dessen, ob man zuerst bei sich ein Übel sucht und finden wird, kann man das Falsche eines anderen nicht übergehen. Das hieße Sand in seine eigenen Augen streuen, hat auch nichts mit Toleranz zu tun. Toleranz deckt keine Mängel zu. Sie zeigt den Weg, auf dem sich Fehler wandeln lassen. Ich komme auf das Wort vom Tod zurück und freue mich, wie gut Alfons das behalten hat, nicht abgewinkt. Ich bin überzeugt, dass Gott uns alle finden ließ, macht er eine runde Handbewegung. Jeder hatte einen guten Funken aus dem Licht, erst noch von der Welt bedeckt. Hier die Frage eingeflochten, welche Welt? Man denkt ans Ungefähre und meint die Welt. Dass solch ein Denken keine Logik ist, brauche ich nicht zu erklären. Ein Planet ist weder gut noch böse, hat keinen Einfluss auf das seelische Gemüt des Menschen, höchstens dahingehend, dass des Schöpfers Segen, den er reichlich seiner Erde schenkt, uns zum guten Denken anzuleiten hat, wenn wir wollen. Und auf dieses Wir kommt's an. Danken wir für jede Gabe, nehmen wir sie nicht bloß einfach in Besitz, ja, dann beeinflusst uns die Erde zum Guten aus dem Gottes Segen. Tun wir das Gegenteil, raffen wir zusammen, was nur zu erraffen ist, verschleudern wir das Gute des Planeten, lassen Mensch und Tiere darben, denen wir in manchem helfen könnten, ja, verachten wir für andere das heilig wahre Lebensgrundgesetz, dann wird die Welt für uns zum Schaden, der uns einst das Jenseitsleben bitter tragen werden lässt. Dennoch kann keiner sagen, die Welt hat mich verdorben. Der Ausdruck bleibt nämlich so. Die Welt in dir, wie du sie der arm gemachten Seele schufst. Man ist für sich selbst verantwortlich und nur die Eigenwelt in sich lässt uns das Gute oder Böse tun. Eine andere Abrechnung gibt's einstens nicht. Adam warf die Eigenschuld auf Eva und auf Gott. Allein der Herr rief ihn aus dem Versteck hervor und musste seine Schuld bekennen, dazu die Sühne als der Tatenfolge auf sich nehmen. Jede Untat ist ein Tod, der die Funken unserer Lebenskerze löscht. Bei Argen bleibt zuletzt ein Glimmen übrig, das Gott erhält, weil bei Verlust des letzten Glimmens ein Kind der ausgelöschten Kerze nicht mehr existieren kann. Doch Gott erhält sich jedes Kind, auch die am fernsten Rand der Schöpfung stehen. Das ist der eigentliche Tod. Aus diesem eine gottgewollte Auferstehung zu erlangen, ist das schwerste Lebensstück, das man, immer mit des Schöpfers Hilfe, aus sich selber zu vollbringen hat. Deshalb muss man darauf sehen, nach und nach das Glimmen wieder zu entfachen, was man die Auferstehung nennen kann. Dass jener andere Tod, wie Johannes in der Offenbarung schreibt, von Gott verworfen, also aufgehoben wird, ist der größte Lebenssegen aus der Ewigkeit, den Gott seinen Kindern angedeihen lässt. Der Tod, den du meintest, lieber Alfons, ist das ewige Erwachen unserer Seele, die, befreit von der Materie, als Gehäuse unseres Geistes mit ins Vaterhaus gelangt. Der Leibestod kann ein großer Grad der Auferstehung sein, wenn wir die Materie verlassen, sobald wir einen kleinen Lichtpflichtweg gegangen sind. Im Erdenleben gibt es viele Auferstehungsarten. Auch kleinste Überwindungen von Unzulänglichkeiten sind die Grade. Ein Mensch wird nie die volle Umkehr haben, die zur vollsten Auferstehung führt. Und das, aus Gottes wundersamer Güte hergeleitet, ist auch gar nicht nötig. Nötig aber ist, mit einem großen Licht in alle Winkel unseres Selbst hineinzuleuchten, was bedeutet, man sieht sich an, so wie man ist. Nicht leicht, man zeigt zu gern die schön bemalte Vorderwand, und was dahinter liegt, wird zugedeckt. Doch so schwer es auch erscheinen mag, dieses zu erringen, mit der Hilfe unseres hohen Herrn, der aus seinem reichen Schatz uns alles gab, dessen wir bedürfen, um uns seiner Führung hinzugeben, wurzelt hierin das Vermögen, können und vollbringen, wenn wir wollen. Man denkt, befasst man sich schon mit dem Leibestod, es gäbe dann die Ruhe von der Arbeit, Not und Sorge. Das ist gewiss. Bloß endet diese Ruhe nicht im Nichtstun eines Trägen einerlei. Im Jenseits gibt es keine tote Ruhe. Unter Gottes Schöpferhänden ausruhen von des materiellen Lebens Mühsal und der Last, wobei die Sündenlast weit schwerer wiegt als jede Bürde einer Armut, Krankheit und der Not. Das ist jenes Ruhe sanft in Gottes ewigem Licht. Und nun Jesu Tod am Kreuz. Die Christen glauben, dass er um ihrer Sünden willen das Kreuz auf sich nahm. Aber nur deshalb wäre es ein halbes Opfer, denn das gesamte materielle Schöpfungsall hängt am gleichen Sein und Leben wie wir von dieser Welt, also auch am Kreuz von Golgatha, dessen Strahlen, die erlösen, die befreien, die den Weg zur Heimkehr richten, überall hingehen. Gott musste nicht das Opfer deshalb bringen, denn die Schöpfermacht hat andere Mittel, um das eine oder andere zu tun. Man muss schon tiefer schürfen und sich Golgatha ganz anders nahen, als allgemein bekannt und angenommen worden ist, außerhalb der Allgemeinheit. Das Kreuz stand außerhalb der Stadt, in der Gott sich verhören ließ. Gemerkt, nicht die Obersten verhörten ihn aus ihrer Macht. Das hat man allezeit geglaubt und ist jener Fehler, der unbeachtet blieb. Er zeigt die Straße an, die ins Innerste des Kreuzmysteriums führt. Die Gottheit lässt sich nicht zerteilen, etwa so. Ein Teil von ihr musste dieses Opfer bringen. Mit jedem Muss würde sich in Gott ein Manko zeigen. Welches? Stellte er die Kinder auf die herrliche Entwicklungsbahn, so eben darum bloß, damit sie neben seiner Seligkeit, die er über seine Kinder streut, mit aus sich zu einer selbst erworbenen Seligkeit als heilig hohe Fraternisation gelangen sollten. Mit was wäre das Mysterium von Golgatha in seiner Lichtwahrheit erkenntlich? Weltlich ist das Heilige nie völlig zu begreifen, das die Gottheit für ihr Kreuz bedacht und auch vollendet hat. Was aber uns zum Heile möglich ist, das ist zu erforschen, bis an jene Stufe, die hernach im Licht begangen werden kann. Gott hat keine Teile, die unterschiedlich wären in der Macht und Wesenheit. Werden Teile offenbart, dann lediglich für uns, damit wir leichter in das Schwierige des Geistes Gottes steigen können. Schwierig allerdings, bloß so für uns, weil wir solchen und auch anderen Schwierigkeiten gern den Rücken kehren. Man geht denselben aus dem Weg, was der größte Lebensfehler ist. Sehen wir uns einmal Gottheitsteile an, für uns dargestellt, und da wären zu erkennen Schöpfer, Priester, Gott und Vater. Doch in keinem dieser Teile liegt ein noch so kleinstes Muss für Golgatha. Der Schöpferwille in der Freiheit seiner Handlung war das einzige Motiv, aus welchem Golgatha erkoren ward, für den Fall. Ihr seid erstaunt, dass ich zugleich von einer Teilung und einer unteilbaren Gottheit sprach. Nun, schwer ist das Rätsel nicht. Wir vergleichen damit unser Herz. Es besteht aus einem ganzen Stück. Würden Teile davon weggenommen, fraglich, ob der Engel Tod an uns vorüberging. Und doch hat es vier Kammern, die jede für sich selber funktionieren muss. Aber ohne Einheit aller vier, ohne das komplette Ganze, könnte keine selber leistungsfähig sein. Welch ein Symbol hat die Gottheit von sich selber in uns eingepflanzt, sogar in den vergänglichen Leib. Genauso allerdings auf höchster Ebene ist auch die Gottheit anzusehen. Betrachten wir nun Golgatha samt Kreuznotopfer und aus welchem Herzteil es entstanden und herausgehoben zur Erfüllung kam. So lässt sich sagen, aus der gesamten Urgottwesenheit kam das Opfer für das Ganze ihres Kindervolks. Es sollte ja kein Kind verloren sein. Deshalb trat dafür auch die gesamte Gottheit für das Opfer ein. Was der Schöpfer schuf, der Priester segnete, Gott regierte, hat der Vater ausgeführt. Das Opfer konnte nur die Liebe übernehmen, nicht weil sie größer als die anderen Strahlen ist, sondern weil es sich um nur ein Kind handelte, das als ein Gefallenes die Last des Opfers niemals überstanden hätte, wäre dieses in der Offenbarung aus der Urgottheit geschehen. Für die ungeheure Schöpfungsfülle bleibt in allen Dingen stets das Ganze herrschend. Für den einen Tag, in dem der Fall geschah, für das eine Kind kam nur eine Eigenschaft zur Opferanwendung in ihrer Offenbarung. Diese war des dritten Gotturteiles Liebe, die das eine Kind versöhnte durch einen Sohn, einen Mittler. Denn aus sich war Sadhana, ob ihres Falles, niemals wieder als ein Glied ins ganze Kindvolk einzureihen. Das Mysterium ist schwer durchschaubar. Wer sich jedoch vom Geiste leiten lässt, kann manche Gottheitsfülle sehen. Noch ist zu beachten, wir tragen ein Stück luziferschen Falles in der Seele, also ist für uns das Opfer auch mit dargebracht auf Golgatha. Dieses Fallstück kann zu jenem Teil gehören, den Gott aus eigenem Vollbracht den Wanderkindern übergab, damit sie eine Freude hätten, es durch ihren Weg zurückzutragen und auf den Hochaltar der Liebe hinzulegen, wo der hohe Töpfer all die Scherben sammelt und aus ihnen das Gewand des heimgefundenen Kindes macht. Man darf sich in dem Wissen nicht verlieren, weil das Seelische im Menschen sich zu rasch erhebt und die Dünkelhaftigkeit schießt leicht ins Kraut. Eines stimmt jedoch genau. Findet man den echten Glaubensweg, hält an der Erkenntnis aber fest, jederlei Besitz ist Gottes Gabe, so darf man auch aus der Erkenntnis schöpfen, ob man in des Lichtes Existenz getreu geblieben ist oder sich mit jenem Fallkind in die arme Tiefe stürzte. Diese sind die Schafe aus dem zweiten Stall, in Klammer Johannes Kapitel 10, die der Hirte auf des Himmels Au zurückzuleiten weiß. Viele haben schwarze Wolle, ich meine so, sie sind völlig gottesfremd oder irrgegangene Seelen und Verbrecher. Allein, keine Seele ist für Gott so arm und fern, als dass nicht er sie finden und erretten würde. Die Treuen haben es in einem Weltgang meistens schwer, doch des Lichtes Band wird nie zerrissen, sieht's auch manchmal wie ein Fädlein aus. So, ein Beispiel, war es bei euch Freunden Alfons, Pedro und Juanita. Da hatte alles Äußere zu sehr am Band geschabt. Aber weil aus Gottes Güte es vorhanden war, aus dem ewigen Licht, daher kam zur rechten Zeit die rechte Hilfe. Nein, Marita, zeige nicht auf mich. Schaue hoch zu dem, der das Firmament regiert und uns, wie es für jeden segensreich gestaltet wird. Gott führte uns zusammen, was für mich ein Segen war. Oder glaubt ihr, dass die Freude, wie wir uns gefunden haben, nicht ein großer Segen ist? Schon damals, als ich unseren Herrn Minister traf, spürte ich die Freude und sah das Weitere des Bandes, wohin es führte und wie es uns erstarken würde. Nie hat bloß eine Seite Segen. Wer gibt, kann aus Gottes Segen geben. Wer aus des Gebers Hand empfängt, wird von ihm gespeist, für die Seele und den Leib, wie es ein jeder nötig hat. Das gilt beiden Seelenarten, von oben und von unten. Ohne Segens Hilfe könnte keines seinen Weg erfüllen, nicht der seelisch Reiche, nicht der seelisch Arme, wenn auch letztere eine Doppelhilfe brauchen. Bei den hier genannten Reichen steht ihr Geist im Vordergrund. Lautlos bringt ein Diener neue Stärkung. Es ist nah an Mitternacht, aber keiner blickt auf eine Uhr, selbst nicht das Personal. Mag auch bei einem und dem anderen das Wichtigtun die Müdigkeit vertreiben. Ich war dabei. So bleibt vom Segen doch so viel, dass auch diese ihren Lichtweg finden. Nach dem kleinen Mahl sagt der Fabrikant und kraut sich seinen Kopf. Das war eine schwere Kost, so ganz ins Innerste hinein ist's bei mir nicht gegangen, doch mit dem Segen für alle, daran klammere ich mich fest. Mit Gottes Güte und Barmherzigkeit. Lieber Alfons, ihr seid auf gutem Weg, tröstet Wilmut. Dass sich manches nach und nach erkennen lässt, ist nicht als Manko anzurechnen. Hätten wir gleich alles, alsdann bliebe stets die höchste Freude aus. Ich knüpfe hier ein Beispiel von dir an. Als du die Werke deines Vaters übernahmst, war manches klein und unbedeutend. Du konntest mit viel Mühe euer Werk vergrößern, damals mehr für deine Welt. Doch war auch der Gedanke an die Leute, die ein gutes Brot gefunden hatten, immerhin eben das, so nach und nach, seist du den Segen deines Fleißes, mit dem die Freude wuchs, weitere Erkenntnisse und neue Schaffenskraft. Wieder fabelhaft skizziert, fällt Petro ein. Wie ich auf meinen hohen Stuhl geklettert bin, wuchs die Freude und der Stolz. Diesen hat zuerst dein Pluto tot getrampelt. Ich dachte wirklich, Wilmut. Nun ist es aus mit deiner Herrlichkeit und... Der Minister wird sehr ernst. Ich lernte dabei glauben, dass der Herrgott mich durch seine Kreatur zur Einsicht trieb. Wie kam ich mir erbärmlich vor, aber bald... Immer muss ich es aus großer Dankbarkeit erwähnen. Als ich deine Arzteshände fühlte, als ich deine Augen sah, da wusste ich, du stehst an der Wende deines Lebens. An welcher? War mir freilich unbekannt. Ich spürte nur das andere. Seit dem Besuch bei dir mit Juliane weiß ich, was das andere war. Die Anrührung des Lichts, das du stets das Ewige nennst. Gott hat durch dich mich angerührt. Diese Anrührungen sind gegeben, erläutert Wanger. Nur darf man nicht vergessen, dass pur Gottes Geist dies tut, ganz gleich, auf welche Weise es geschieht. Wir sind nicht die Träger dieses Geistes, aber Austräger kann ein jeder werden, der sich unter Gottes Führung stellt. Ein scheinbar armes Beispiel diene euch. Ein Junge trägt die Zeitung aus. Er ist nicht selbst das Blatt, hat es auch nicht hergestellt. So, in höchster Schau, Gott ist der Selbstträger seines Geistes. Lässt er uns auch etwas tun, so trägt man nur sein Tun des Geistes aus. Jesus sprach zu Nikodemus: Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Also ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist. In Klammer Johannes 3, 8. Das wird meist mager ausgelegt. Mit dem Wind meint der Herr den eigenen Geist. Nikodemus musste erst noch lernen, dass der Heiland Gott gewesen ist. Er hörte ihn zwar sprechen, doch die Tiefe seines Wortes war ihm sehr verhüllt. Er wusste eben nicht genau, ob der Nazarener der Heiland und wer er war. Wir dürfen wissen, der Geist Gottes tut nach seinem Willen. Mit Recht, Gott könne sich aus Steinen Kinder wecken, was besagt, auch versteinerte Herzen würden weich. Der Höchste hat unendlich viele Mittel, um seiner Weisheit Recht und Ziel zu setzen. Beim Schöpfer wird nicht erst ein Werden, denn seine Werke sind die Fertigkeiten seiner allmachtsvollen Herrlichkeit. Für das Geschöpf auf einen Werdegang gestellt, wird sich freilich Werk um Werk enthüllen, als ob alles erst Gestaltung fände. Man bespricht sich eine Weile. Der Mitgang bei den nicht leichten Themen ist sehr staunenswert. Die Freunde freuen sich, weil sie so viel erkannt und aufgenommen haben. Da spürt man auch des Geistes Wehen, und es gilt hier nicht, wie einst bei Nikodemus, dass man nicht wüsste, woher der Wind mit seinem Sausen kommt. Später sagt Irina: Ich bin für das Geistige noch eine Null, aber manches ist mir aufgegangen. Nur möchte ich gern fragen, warum der Heiland sterben musste, um den Tod zu überwinden. Alle Menschen vor und nach ihm sind gestorben bis auf den heutigen Tag. Was bedeutet diese Überwindung? Dass sie nicht für sich geschah, leuchtet mir gut ein. Hat er aber doch den Tod beseitigt, warum müssen weiterhin die Menschen sterben? Du bist keine Null. Roberto umarmt Irina. Wenn man noch nicht alles weiß, ist's kein Fehler, nicht wahr, Wilmut? Nein, mein Junge. Irina ist wie du, sie traut sich nur nicht so heraus. Ihre Frage ist sehr wichtig. Über dieses stolperten sogar Prälaten. Und ganz einfach ist die Sache nicht. Dass bei Jesu nicht der Tod des Leibes galt, ist euch bekannt. Die öffentliche Auferstehung war ein Bild der Jünger wegen. Nach dem Kreuztod Jesu wurden sie wie oft verhöhnt. Ihr seid einem Gaukler aufgesessen. Der Heiland zeigte sich den Pharisäern nicht, denn sie wären ins Gericht gefallen, in das zweite, dem zweiten Tode gleich. Jedoch viele sahen ihn, vor allem hochgestellte Römer, so dass nicht daran zu zweifeln ist, ob die Auferstehung auch geschah, wie die Bibel dies besagt. Sie, Irina, wendet Wanger sich ihr zu. Die Todesüberwindung galt dem Leibe nicht. Der äußerliche Leib verging, den Gott ja nur für uns und für die arme Tiefe angezogen hatte. Für sich selber war er nichtig, war nur ein Kleid, das man zwar trägt, aber kein Organ des Körpers ist. Wie gesagt, nicht der Schöpfer übernahm das Opfer. Alles Äußere des Herrn diente lediglich den Menschen und den Seelen. Für diese ward es überwunden, damit allesamt das Innere erkennen lernten, um sich selbst zu überwinden. Hier gilt die seelische Fassade und all das, was dem Lichte widersteht. Dann findet jede Seele ihre Ruhe, wie man von den Gräbern glaubt, dass darin die Toten ruhen bis zu ihrer Auferstehung, die man nicht erkennen will und in eine fernste Ferne schiebt. Aber unter Gottes Schöpferhänden ruhen ist die wahre Ruhe, ist der Lebensquell des Lichts für uns. Roberto kommt auf ein früheres Gespräch zurück. Lieber Wilmut, du hast einiges von jenem ersten Kind erklärt und wolltest es mir später deuten. In Klammer Seite 116, 7 bis 117, 1. Dass sein Weg mit Gott als Menschensohn zusammenhängt, ist mir klar. Auch zwei Drittel helle und ein Drittel dunkel. Freilich ist's bei manchen umgekehrt. Zwei Drittel Nacht, ein Drittel Tag. Das mit Golgatha, das ewige Licht des Höchsten zugenommen hat, in dieser Welt, wo das Unrecht Herrscherin geworden ist, in Klammer Seite 117, 6 bis 118, 2. Muss man glauben, will man die eigene Erlösung durch den Heiland miterhalten? Denkt man an sich selbst, wie es mit einer Um- und Heimkehr sich ergeben würde, so fragt man sich, bin ich es wert? Ist jenes Kind? Hatte es sich wüst erhoben und wir Menschen denken über unsere Fehler meistens gar nicht nach. Wie schafft der etwas Hellere und der Dunklere die Rückkehr in das Vaterhaus? Manchmal spüre ich es wie ein Sehnen, wie ein Ruf. Doch ich kann es nicht erklären, ich weiß nicht, was es ist. Der Arzt erwidert. Das Gefühl hat jeder Mensch, vom Höchsten als ein Anteil in das Gewissen eingepflanzt. Es gibt nicht nur böse, es gibt auch ruhige Gewissen. In letzteren ist das Gefühl erwacht. Lichtkindgeister, wie man jene nennt, die beim Kindfall treu geblieben sind, werden auf dem Weg durch die Materie des Gefühles inne. Obgleich manchmal später, so ist es doch kein Lichtverlust, weil die Bindung an die Umwelt die Barriere baut. Diese Wanderkinder kehren von allein nach Haus. Sie hören Gottes Ruf, komm heim, womit sie ihren Beihilfsweg durch die Materie vollendet haben. Im Jenseits ist zwar manches nachzuholen, doch es spielt sich alles rascher ab. Anders bei den armen Seelen, egal auf welcher Weltstation sie lebten. Ihnen gilt der andere Ruf, komm zurück. Da gibt es keine Gegenwehr. Und solch Armer hält sich ganz vergeblich seine Ohren zu, jene des Gewissens. Die Rufe werden haarscharf ausgewogen, und wenn, wie jenes erste Schöpfungskind zuletzt, die Ärmsten durch des Lichtes Pforte gehen dürfen als Heimfindlinge, So wölbt sich über sie das Golgatha des Höchsten, auch als Bogen seines Bundes und der Gnade. Wohl unverdient, so kommen sie zu jenem Reuewort: Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Uns gilt auch, solang uns die Materie gefangen hält, ich will. Ob die Tat dann folgt, beweist Jesu in dem Gleichnis, in Klammer Lukas 15, 20. Eilend geht der Vater, weil der Sohn noch ferne ist. Ein Umkehrwille ist der erste Schritt. Doch wer errechnet, wie viel Schritte er zurückzugehen hat, die er vor dem aus dem Vaterhause in die Fremde ging? Jeder hat die hohe Gnade, ob verdient, halb erworben oder nicht. Der Vater kommt entgegen. Das muss nicht heißen, damit wäre alles Unrecht abgegolten. Oh nein! Als Beispiel wählen wir den Mörder, dem Petro heute geholfen hat. Du, Wilmut, berichtigt der Minister. Schon gut, er wurde nicht begnadigt, was auch ganz falsch gewesen wäre. Die Milderung bei ihm trifft nicht das Äußere der Strafe, denn da müsste vielen Mördern eine Milde zugestanden werden. Und was käme denn dabei heraus? Eine Milde soll sich auf das Innere beziehen und nur wo nötig auf kleinere Entlastung eines Strafvollzugs, am wenigsten auf eine abgekürzte Zeit, die den Verbrecher dingfest macht. Bei Philpart wie bei wenigen war es anders. Er kam selbst zur Reue. Macht Reue eine Herzenstüre auf, dann flutet nach und nach das Licht hinein und die Milde kann sich offen zeigen. Geht noch eine Frage? Roberto blickt verlegen auf die Uhr. Der Hausherr nickt. Von mir aus ist einmal die Nacht zum Tag geworden, sagt Juliane. Prächtig ausgedrückt, wir alle lebten wie in einer Nacht, seelisch. Wilmut brachte uns durch Gottes Güte einen Tag. Das Erwachen, die Erkenntnis, und ich bin nicht müde. Man stimmt ihr bei und Roberto fragt. Wilmut hatte von dem Hang zum Glanz gesprochen und schon kleine Kinder gern nach blanken Dingen greifen würden, dass der Geist zum selbstbewussten Leben zwingt, zum Besitz ergreifen dessen, was die Augen sehen. Ich fragte, wie es denn bei Blindgeborenen wäre, die nicht sehen könnten. In Klammer Seite 59,6. Natürlich können sich die Blinden nicht an Äußerem erfreuen, folgt die Antwort. Dafür sind die meisten innerlich sehr reif und greifen nach des Himmels Glanz. Es bedeutet also weniger die äußere als fast ausschließlich des Geistes Schau. Ein blindes Kind hört auf die Stimmen und richtet sich danach, was für diese auch ein Greifen nach den Dingen ist. Weshalb predigt man von Teufel und Verdammnis und zugleich vom Gott der Güte und der Liebe? Fragt Juanita. Das frage ich mich auch. Wanger lässt ein leises Lachen hören. Da die Erstkirche, die zur Weltmacht griff, unaufgeklärte Menschen brauchte, musste man sie schrecken. Das übertrug man auf ein ewiges Leben, wobei man nicht des Fehlers achtete, eines Teils, der ewige Tod und in diesem ewige Pein. Ist man tot im Kirchensinn, kann man auch nichts fühlen. Aber bleibt die ewige Lebendigkeit, dann muss man an des Schöpfers Güte denken, die gleichfalls ewig währt. Da Gott eher alles lenkte, als je ein Fall geschah, lässt erkennen, dass auch die Barmherzigkeit kein Ende hat. Alsdann kann kein ewiges Verderben existieren, vom ewigen Tod noch ganz zu schweigen. Dass es den nicht gibt, hat der Herr durch seinen Seher Johannes wörtlich offenbart. Der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der andere Tod. In Klammer Auflösung, Offenbarung 20,14. Tod und Hölle sind Objekte, die bei Gott nie existent gewesen sind. Für uns, durch Golgatha beseitigt. Gott hat damit aufgezeigt, dass des Falles Grube, die Gottesferne, Leid, alles, was sich durch den Fall ergab, bei ihm keine Gültigkeit besaß. Nur durch das Fallkind war die Gültigkeit gegeben. Allein alles auf und ab, das Ferne und das Nahe, unterlag der Führung Gottes. Die Materie muss beseitigt werden, zumal der arme Rest, der sich auf unserer Welt den ärgsten Tummelplatz gestaltet hat. Sie ist als Kreuznotwelt, der tiefste Punkt im Nadir des gefallenen Kindes. Deshalb kam der Sühnesohn hierher, denn wie Satana zur Umkehr kam und zur Heimkehr strebt, so auch der letzte Punkt von ihrem ganzen Abweg fall. Und das ist diese Welt. Sind wir deshalb von der Welt erkoren, die alleinige Gotteskindschaft zu besitzen? Oh, die von oben gehören sowieso zum Reich und sind Kinder Gottes von Anfang an. In Klammer Hiob 2, 1. Die einst Gefallenen müssen es erst werden, ob von dieser oder einer anderen Welt. Das Empyreum ist Gottes Reich und das Infinitum ist ein Teil davon. Wenn also, dann soll mir einer sagen, wofür Gott ein weniger und ein mehr im Lichte seiner Gnade existiert. Der Fabrikant erzählt: Früher wanderten mir zugesandte Hefte in den bewussten Korb. Auch fehlte mir die Zeit, sie zu lesen, zudem unbedingt zur Seligkeit. Nun habe ich hineingeschaut, doch ist es mir zu überschwänglich, bloß bei uns. Gottes Reich kommt auf die Welt und wir, die Heftausteiler, werden mit ihm die Regenten sein. Was soll man davon halten? So viel wie nichts, meint Wanger. Die Gemeinden, Absplitterungen einer Kirche, behielten das Gedankengut derselben bei, fügten jedoch wenig gute Änderungen ein, um ihr eigenes Gedankengut als das allein Seligmachende zu publizieren, wohl abgesehen davon, ihnen zuzusprechen, sie wollen auch ein Gutes, ist dennoch zu erwägen, ob nur bei uns ein Gutes oder faule Früchte sind. Ja, nicht bei uns sondern einzig und allein bei Gott findet man Erlösung, Seligkeit und das ewige Licht des Lebens. Allzu viel bezieht der Mensch auf sich und seine Welt. Die Ich-Betonung gleicht den Blüten, oftmals herrlich anzusehen, aber keine Früchte folgen. Das sogenannte Tun für Gott ist nicht viel wert. Wer nach Gottes Willen Gutes tut, tut es still, verschwiegen. Was bedeutet, er stellt nicht sein Ego in den Vordergrund. Das entfällt auf jene, die behaupten, sie nur wären auserwählt, nur bei ihnen wäre Gottes reines Brot zu finden. Und wie arm ist all dies Denken und Gehabe. Würden sie bedenken, dass nichts vollkommen ist als einzig Gottes Güte und Barmherzigkeit, die aber der gesamten Schöpfung zugesprochen werden. Sie erkennten ihres Wesens Kleinheit und beachteten das Wort. Wer glaubt, dass er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. O ja, wer glaubt, wer so denkt, der ist schon hingefallen, steht schon nicht mehr aufrecht da, obgleich er es nicht weiß und darum auch verneint. Wer das, was Gott gebührt, für sich in Anspruch nimmt, dem gilt das Wort des Herrn mit jenem insgeheimen Zusatz. Ist schon gefallen. Und was gebührt denn Gott allein? Ich bildete mein Urteil nicht vom Hören sagen. Ich hörte die Gemeinden an und prüfte ihre Schriften. Ich denke aber von mir nicht, ich wüsste alles ganz genau. Wo jedoch die Überheblichkeit das Zepter führt, offenbart es sich von selbst, ob des Wortes schöne Blüten auch des Wortes Früchte sind. Was Gott zu eigen ist, man sich aber auf die eigenen Lippen spielt, das zeigt an, ob Gottes Wahrheit, ob die Verirrung eines Menschen herrscht. Wer sich heilig oder allerheiligst nennt, lehrt den Widerspruch. Gott allein ist heilig. Ist er das? Wen gibt es dann, der heilig wäre? Wer sich vermisst, selber Gottes Heiligkeit und Segensrecht zu übernehmen, wodurch jeder Mensch ein Sünder ist, solange er den Weg durch die Materie geht, ist abgeirrt. Bloß der Sündenlose segnet Gott. Und dass er der einzig wahre Träger seiner Heiligkeit und seines Segensrechtes ist, wer wagt das abzustreiten? Auch als heilend haftete gar nichts vom Schmutz und vom Getriebe unserer Menschlichkeit ihm an. Wer segnet, hat sich seinen Lichtweg selbst verbaut. Gott sagte schon zu Mose und zu Aaron, wenn ihr aber segnet, was schon bedeutet, wenn ihr es überhaupt tun wollt, dann sprecht. Der Herr segne dich. Diesen Wunsch aus Liebe kommend, wird Gott in seiner Weisheit und in seinem Recht erfüllen. Von euch Freunden darf ich sagen, ihr habt keinen Ich-Sucht-Wahn, das hat euch mir wert gemacht. Bleibt geistig stets bescheiden, haltet euch an Gottes guten Vater und Erlöserhänden fest, so werdet ihr in keine Hochmutsgrube fallen und wird euch mehr gelingen als all denen, die mit viel Geschrei und Zwang die Welt bekehren wollen. Die Welt braucht keine Umkehr und Gottes Erde ist der Acker der Erlösung. Sie ist als drittes Urgottelement ein Teil der heiligen Urwesenheit. Was zur Umkehr, zur Befreiung kommen muss, sind allein die Menschen samt den armen Seelen und den einst mit hingefallenen Wesen, soweit sie nicht schon ihren Umkehrweg beschritten haben. Offen und geheim, gespürt oder auch geleugnet. Alles, was zum Schöpfungsall gehört, aus Ur hervorgegangen, geht dorthin seinen Gang zurück. Dauert es bei manchen auch sehr lang, ist der Rückweg voller Mühsal, Angst und Bitterkeit. Nichts endet außerhalb der Urgottheit, nichts bleibt für immer ferne seinem Wunderwerk. Und das, ihr Freunde, hat das ewige Licht uns einbeschert. Marita hebt den Kopf. Onkel Wilmut, darf ich noch was fragen? Schuldbewusst sieht sie auf ihre Uhr. 2 Uhr nachts. Du wirst müde sein. Regt sich unser Geist, erwidert Wanger, hat das Fleisch nichts mehr zu melden. Eigenartig, Marita ist erstaunt. Meine Frage gilt dem gleichen Wort. Und das Wort ward Fleisch. Das ist mir unverständlich. Gott kam zur Erde und nicht nur sein Wort. Wie könnte solches denn auch menschlich werden? Wanger lächelt. Das umgehen durchweg alle Kirchenlehrer. Sie wissen es nicht auszulegen. Kann man dann vom allgemeinen Christ erwarten, in des Geistes Tiefe einzudringen? Stopp, Marita, ihr seid nicht gemeint. Die Lehrenden vermögen nur zu sagen, dass Gott sein Wort als seinen Sohn zur Erde sandte und der Heiland dieses Wort gewesen sei. Das stimmt, gleicht aber des Gefäßes Rand, den man bloß bis an die Lippen führt. Gott hat aus dem Gedankenreichtum seiner heiligen Urwesenheit geschöpft. Kein Gedanke, deren Zahl wir nie erfassen, der nicht zum Wort geworden ist. War es das, so entfiel die Wortgestaltung absolut nicht nur auf einen Sendling, der für die Menschen Sohn geworden war, sondern jedes offenbarte Werk, von der kleinsten Mücke bis zur größten Sonne. Alles ist der Wortgedanke, aus dem die Herrlichkeit der Schöpfertat sich offenbart. Wir wenden uns Maritas Frage zu. Welches Wort ist hier gemeint? Weniger die Bibelworte, sondern jene aus der Schöpfungszeit, bevor ein Kind aus Gottes Macht zum Leben kam. Man nennt Gott den Allwissenden und legt es oberflächlich dahingehend aus, dass er von uns alles wüsste. Das natürlich auch. Aber die Allwissenheit ist ebenso unendlich, ohne Anfang, bleibend, ohne Ende, wie Gott selbst als Ur es ist. Demnach muss er auch und hat den Lauf und die Entwicklung seiner Werke vorgesehen, was nicht bedeutet, dass das Unabänderliche galt. Im Gegenteil. Der Schöpfer stellte alles auf zwei Füße, wie ich solches lehren durfte. Auf die Urbedingung als das Grundgesetz und auf den freien Willen als die Lebensregung seiner Kinder. Gleicherweise stellte er das Unabänderliche als Gefüge seiner Werke auf den Plan und in ihn hinein die Möglichkeit der Änderung, die vorgesehen war, jedoch nicht vorausbestimmt. Nur innerhalb der hohen Grundgesetze konnten Änderungen sich ergeben, die einzig und allein den Kindgeschöpfen zugestanden worden waren. In dieser Fügung, dem Gefüge, entstand nebst ungezählten Worten jenes eine, es werde, worin der Ausdruck seiner unumstößlichen Urbedingung lag, das aus sich selber Sendende würde aus dem Zweitgesetz, dem freien Willen, sich ein Übergriff ergeben. Ich will, es werde. Nichts soll über meine Schöpfergrenze ragen, noch außerhalb von meinen Werken sein. Diese Urbedingung kann kein Kind umgehen, nie aus ihren Angeln heben. Gerade darin liegt die Offenbarung, dass jenes Wort zum Fleisch, zur Tat geworden war, zur Erlösung. Gottes Worte aus dem Werden seiner Werke kennt man nicht, doch er sprach, suchet in der Schrift. Er meinte sein geheimes Wort, das sich im Geist erfühlen lässt, was etwa heißen würde, ein Wort, ein besonderes, soll gestaltet werden, wenn ein Kindgeschöpf den freien Willen über die Bedingung stellen will. Dass das niemals möglich ist, liegt schon in diesem einen Wort. Also werde ich das Sonderwort zu einem Sohne machen, den ich auf den Stand des Kindgeschöpfes stelle. Ich flechte ein, auf den Stand des Menschen in das Fleisch, wie wir es für unseren Erdenweg erhalten haben. Noch kommt hinzu, ich, Gott, denn es steht niemand über mir, begebe mich in diesen Sohn, denn auf diese Weise wird die Abirrung bereinigt für die Abgeirrten. Ich, der Schöpfer aller Lebensdinge, brauche mich nicht auf ein Kann, ein Muss zu stützen. Mir bleibt stets zu eigen. Ich will, es werde. Also ward das eine Wort zum Sohn für das eine Kind und seinen Anhang, dadurch auch für uns, die wir die Versöhnung brauchen. Das Fleisch bedeutet daher das zur Tat gewordene Wort und wohnte unter uns. Es war allen Menschen nahe, ganz gleich, zu welcher Zeit sie lebten oder leben werden. Die Erlösung braucht man nicht zu suchen, wenn man sie nur finden will. Aber dann. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Hier braucht man wieder einen tiefen Blick. Denn wie ein Mensch, so wandelte das Gotteswort auf dieser Welt. Wo gab es denn da eine Herrlichkeit zu sehen? Ein armer Galiläer, der zwar Wunder tat und herrlich reden konnte. Es galt, wir sahen, nicht der Umwelt, zumal die Wunder nur zu rasch vergessen wurden. Die Pharisäer sagten ja zu ihm, was tust du Sonderliches? Unsere Väter aßen Manhu. Wir vom Licht, bei dem Herrn verweilend, und ein paar Menschen, wie Johannes einer war, sahen seine Herrlichkeit. Wir wissen, wer er ist. Doch auch Menschen, einst, damals, heute, können sich in dieses Wir mitstellen. Einst. Abraham, Mose, Isai und andere, damals, die Jünger und die dem Heiland gläubig folgten. Heute, wir, die wir in seinem Wort so Herrliches zu lesen wissen, Gottes Tatsachen, bloß als Sinnbild Fleisch genannt, weil wir allzu sehr aufs Äußerliche schließen und seltener aufs Innere, am wenigsten aus dem Inneren das Äußere verstehen wollen. Wir, Freunde, wollen stets das ewige Licht des höchsten Herrn bewahren, als das Köstlichste, was uns zu eigen werden kann. Wir stehen in seiner Tatsache von alters her. In seine Ewigkeiten, in sein Licht und seinen Frieden sind wir eingeschoßt. Dafür sei dem Heiland Dank und Preis, Lob und Ehre dargebracht. Horch, war da eben nicht ein feines Klingen, ein geheimes Atmen gleich eines Wortes klang, ein Amen? Strich nicht etwas über alle hin wie eine Hand, die Milde, Güte, Gnade und Verstehen spendet? Sogar die Dienerschaft im Nebenraum hat es gespürt und sich leis entfernt. Jeder sah den andern fragend an und wusste keiner eine Antwort. Nur der Auftragdiener murmelte. Es war etwas, das ging von Dr. Wanger aus über ihn. Es muss doch Engel geben. Weltlich ist's nicht zu erklären. Es war. Weiter kam er nicht. Er nahm sich vor, die Frau zu fragen, ob es eine Irrung sei, entstammend aus den Worten Wangers, oder ob. Und die Freunde, nah an Gott gerückt, wussten sie, Himmlisches hat uns berührt, ein Amen, das wundersame Klingen, wie leises Echo von Musik der Sphären, und es war jemand da. Sie sitzen still versunken eine lange Weile. Gottes Gnadenodem geht über sie hinweg, trifft ihre Seelen, segnet ihren Geist und erhebt die Herzen dort hinauf, von woher der Sphärenton gekommen ist. Auch Wanger hat sein Haupt geneigt. Wie viel an Offenbarungen er schon empfangen hat, geheime und auch offene. Noch nie war es so stark wie jetzt. Er schiebt den Hauptanteil davon den Freunden zu. Ihre Herzen waren offene Gefäße, und so offenbarte sich der Herr in seiner wunderbaren Weise, die jedes Mal die höchste ist, dem Menschen gnadennah, wenn er es fassen will. Die Freunde haben sie erfasst und, o Dank, Jubel, Preis und Anbetung dir, heilig Vater Ur, in meines Herzens Einfalt dargebracht. Da fühlt er sich vom Sessel hochgezogen. Biokana ist's, der ihn umarmt, dicke Tränen in den Augen. Er wird umringt, nicht so, als ob ihm die Ehre gelten soll. Der Gedanke aller ist die Flamme. Du hast uns zu Gott erhoben, hilf uns, dass wir oben bleiben können. Leicht erfasst der Arzt, der Missionar, Helfer, Seher und noch vieles andere ist, die Sehnsucht seiner Freunde. Und in dieser Nacht, die schon die sanfte Morgenröte kündet, ist's ein letztes Liebeswort, das man aus seinem Mund vernimmt. Er sagt: Gott hat uns zu sich hinaufgehoben, er war da. Wir brauchten ihn mit unseren Augen nicht zu sehen, um zu glauben, dass er sein Amen sprach. Nicht nur zu dem, was ich noch künden durfte, das steht an zweiter Stelle. An erster steht, dass wir vereint uns seiner Führung hingegeben haben, keiner mehr, keiner weniger. Einzig im Verband, so erreichten wir die Himmelsstufen, auf der wir in der Innenschau Gott sehen und sein Wort vernehmen konnten. Euch trennt nichts mehr von der Liebe Gottes, die unseren kleinen Pflichtweg auf der Welt erhält, wenn Gefahren uns bedrohen. Die seelischen Gefahren aber sind die schwereren. Petro und auch Alfons stehen im öffentlichen Leben, wo nicht immer sich die glatte Bahn ergibt. Doch ihr kennt das Wort, per aspera ad astra, über rauhe Wege auf ins Licht. Das behaltet alle Wege fest im Herzen, und ich weiß, Gott schenkt uns ein Wiedersehen. Das sage ich aus tiefstem Herzen, Gott sei Dank. Petro, der Minister, hat es ausgerufen. Mit stillem Händedruck geht man auseinander. Vor jedem bleibt das Amen stehen und der Hinweis auf per aspera ad astra, dazu alle Zeit das ewige Licht.